my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fokus Südwest. Am Mikrofon sind Frauke Keil und Melissa Eckstein. Im ersten Beitrag geht es um die Sparkassen im Landkreis Schwäbisch Hall. Der zweite Beitrag handelt von 25 Jahre Kunst. Doch zunächst einmal die Meldungen. Elwangen. Im Main-Tauber-Kreis hatte die Tierschutzorganisation Animal Equality Strafanzeige gegen einen Betrieb der Edeka-Marke Gutfleisch gestellt. Es sollen dort tote Schweine, stark leidende Tiere und blutige Verletzungen per Video dokumentiert worden sein. Im Nachhinein hat sich nun aber herausgestellt, dass die Videos gefälscht waren. Der Landwirt erstattete deshalb Anzeige gegen die Organisation wegen falscher Verdächtigung und Hausfriedensbruch. Die Staatsanwaltschaft Elwangen hatte in den letzten Tagen bekannt gegeben, dass sie das Ermittlungsverfahren eingestellt habe. Allerdings ist dies für Herbert Klein von der unabhängigen Erzeugergemeinschaft nicht richtig. Er findet es falsch, dass die Tierschützer, die eingebrochen waren, nicht einmal dafür bestraft werden. So werde es immer öfter zum unerlaubten Eindringen in Ställe kommen.
Crailsheim. In der vorigen Woche wurde in Crailsheim ein Flüchtling überraschend abgeschoben. Moses Kandé aus Gambia hatte sich mit einem weiteren Flüchtling bereits gut eingelebt und viele Kontakte zu den hier seit langem lebenden Menschen geknüpft. So würden beide etwa beim Sportverein Gründelhardt Oberspeltach aufgenommen. Der 26-Jährige musste bereits mit der Abschiebung rechnen, da das Land Belgien aufgrund der Flüchtlingsregelungen in Europa für ihn zuständig ist und nicht Deutschland. Trotzdem traf es ihn und vor allem auch den Verein und seine Freunde hart. Nicht einmal Zeit zum Verabschieden ist geblieben, denn Moses Kandé wurde nachts unerwartet abgeholt und nach Belgien überstellt. Es wurde eine Petition für Moses Kandé und Lamine Tchaité angestoßen. 1500 Menschen haben bereits unterschrieben. Sie wollen, dass die beiden Flüchtlinge bleiben können. Die Fußballmannschaft möchte die beiden nun ehemaligen Mitspieler auch nicht aufgeben.
Schwäbisch Hall. Am kommenden Dienstag, 11. August, wird Ministerpräsident Winfried Kretschmann durchs Hohenlohische wandern. Wichtig sei dem Politiker, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und zu erfahren, was die Leute bewegt. Außerdem möchte er eine Führung durch das Hohenloher Freilandmuseum in Wackershofen mitmachen und eine Aufführung der Freilichtspiele Schwäbisch Hall besuchen.
Stuttgart. Die Landesregierung sucht derzeit dringend nach Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge. Es wurden Eilbriefe verschickt und die Kommunen müssen Hallen sowie Leerstände melden. In Donaueschingen sind ins Kloster Weingarten 150 Flüchtlinge eingezogen. Die Stadt fühlt sich aber falsch informiert. Anfangs habe man Platz für 200 Flüchtlinge angeboten. Inzwischen sollen 350 einziehen.
We'll be right back.
Am 31. Juli dieses Jahres hatte die Sparkasse Schwäbisch Hall Crailsheim 7 ihrer insgesamt 51 Standorte, Filialen und Automatenbanken im Landkreis Schwäbisch Hall geschlossen. Auch im benachbarten Bundesland Bayern kommt es schon seit einiger Zeit zu vermehrten Schließungen in der Fläche. Als Gründe werden vermehrtes Online- und Telefonbanking, die Niedrigzinspolitik und die hohen Kosten für Automaten angeführt. Das kann für weniger mobile und vor allem ältere Menschen eine Benachteiligung sein. Ralf Snorawa sprach für Fokus Südwest darüber und über weitere Entwicklungen mit dem Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Schwäbisch Hall Crailsheim, Thomas Lützelberger.
Herr Lützelberger, Anfang Mai dieses Jahres berichtete die Süddeutsche Zeitung, dass die Sparkasse in Bayern Filialen auf dem Land schließe. Grund seien das Online-Banking und die Niedrigzinsen sowie die hohen Leitungskosten für Bankautomaten. Am 31. Juli hat nun auch die Sparkasse Schwäbisch Hall Crailsheim einige Automatenstandorte und Filialen geschlossen. Ist der Grund für das Ausdünnen des Filialnetzes hier ein ähnlicher?
Ja, ein ähnlicher grundsätzlich, wobei man vielleicht sagen muss, hinter dem Stichwort Online-Banking stehen zuallererst mal Verhaltensänderungen der Kunden. Sie machen jetzt viel im Internet, machen es online, machen es telefonisch und benötigen daher seltener, deutlich seltener die Filialen. Hinzu kommt natürlich auch das Stichwort Niedrigzinsen, wie Sie es genannt haben. Das ist eigentlich eher ein Kostenthema, das auf die gesamte Branche zukommt. Haupteinnahmequelle, Zinsspanne reduziert sich mit der Zeit. Und gleichzeitig haben wir natürlich extrem hohe Fixkosten an den Automaten. Sie haben die Leitungskosten schon genannt. Es sind die Automaten selber, aber bis hin zur Sicherheit und ähnlichen Dingen. Hier kommt eine Geldabhebung. Sehr, sehr teuer. Man kann einfach mal so 3 bis 5 Euro im Schnitt sagen. Und das ist ja kein Mensch bereit zu zahlen. Das sieht auch keiner.
So kann man dann insgesamt sagen, die Banken müssen sparen. Ist das auch eine Folge der Finanzkrise, die wir vor einigen Jahren schon hatten?
Na, wenn dann nur indirekt. Also die Finanzkrise war ja eigentlich eine Verschuldenskrise der Staaten. Im Gefolge deswegen hat man über die EZB die Zinsen extrem gesenkt, hat jetzt so die Staatsfinanzen damit saniert. Und jetzt kommt natürlich auf die Bankenbranche das Problem, dass die Zinsspanne zusammengeht. Also es ist eine indirekte Folge. Es hat nicht unmittelbar mit der Finanzkrise zu tun.
Einsparung, Reduzierung von Filialnetzen. Ist das eine Entwicklung, die die Sparkasse in Baden-Württemberg insgesamt betrifft? Welchen Überblick haben Sie da?
Nun, ich habe nicht den Überblick über ganz Baden-Württemberg, da müssten wir den Verband fragen. Aber ich denke mal, die Problemstellung, die ist überall ähnlich. Nur muss halt jeder, je nach der Situation der Häuser, sei es Dichte des Filialnetzes, sei es aber auch Ertragslage, für sich persönlich unterschiedliche Lösungen suchen.
Sind Ihnen besonders extreme Fälle bekannt innerhalb Ihres Verbandes?
Nun, es gibt natürlich Häuser, nicht nur bei den Sparkassen, sondern auch bei anderen örtlichen Wettbewerbern, die viel mehr, viel stärker über Schließungen nachdenken. Bei uns sind es ja nur Automatengeschäftsstellen, die wir schließen, die grundsätzlich mal keine Einnahmen haben. Hier schlagen die Fixkosten zu Buche. Es ist aber trotzdem immer noch eine Frage der Entfernung zur nächsten Stelle. Wenn man das dichteste Filialnetz hat, das dichteste Automatennetz, dann können wir wenig benutzte, von der Kundschaft nicht stark angenommene Automaten meines Erachtens schließen, ohne hier einen nennenswerten Serviceverlust in Kauf nehmen zu müssen.
Würden Sie also sagen, dass die Schließung im Landkreis Schwäbisch Hall im Vergleich zu anderen Sparkassenstandorten in Baden-Württemberg eher geringfügiger sind?
Ja, eigentlich schon. Wobei, wie gesagt, es ist von Ort zu Ort unterschiedlich. Ich glaube, wenn mitarbeiterbesetzte Filialen, insbesondere etwas größere, zugemacht werden, ist der Verlust an Nähe und an Service viel größer. Wenn es bei uns ein Automat weniger gibt, dann ist immerhin in 1 oder 1,5 Kilometern der nächste. Im Übrigen muss man sich auch davon entfernen, dass man direkt neben dem Wohnhaus der Wohnung den Automaten findet. Ich finde, man kann genauso gut auch vom Arbeitsplatz aus einkaufen oder entsprechend Geld sich beschaffen, sodass eigentlich jeder Kunde irgendwo in seiner Nähe nach wie vor einen Sparkassenautomaten findet.
Könnte das den Postagenturen ähnliche Sparkassenagenturmodell im fränkischen Lichtenberg, wo ein Versicherungsvertreter in seinem Büro zu eingeschränkten Servicezeiten maximal 200 Euro pro Person und Tag auszahlen kann, auch ein Modell für Baden-Württemberg sein, speziell natürlich auch für den Landkreis Schwäbisch Hall? Es wäre immerhin mit Blick gerade auf ältere und weniger mobile Menschen zumindest sozial verträglicher, oder?
Ja, das Thema eingeschränkter Mobilität, wie Sie gesagt haben, insbesondere bei älteren Menschen, ist uns natürlich bekannt. Es ist auch ein Thema, das wir genau untersucht haben. Deswegen kamen bei uns eigentlich nur Stellen zur Schließung, die sehr nah an den nächsten Automaten sind. Also wenn Sie jetzt die Stadtstellen sehen, da liegt in ungefähr einem Kilometer Entfernung der nächste Automat. Ansonsten sind es Stellen, die einen starken Rückgang an Nutzungen haben. Damit können wir den Schluss ziehen, es wird auch immer weniger benötigt. Die Kosten bleiben trotzdem gleich, sodass es zu derartigen Einzelfallschließungen kam.
Und in Bibersfeld haben Sie ja, betreibt die Sparkasse zusammen mit der VR-Bank einen gemeinsamen Bankautomaten. Wären Ihrer Ansicht nach mehr derartige Kooperationen nicht eine weitere Alternative, um die Versorgung auf dem Land zu sichern?
Das ist grundsätzlich eine denkbare Initiative und Idee. Wir haben zwei gemeinsame Stellen mit dem örtlichen Wettbewerber, jeweils Automatengeschäftsstellen. Nur ausgerechnet Bibersfeld wird auch geschlossen. Das haben wir einvernehmlich mit unseren Nachbarn geschlossen, weil eben sich trotz der Zusammenlegung der Stellen sich herausgestellt hat, dass die Nutzung einfach absolut ungenügend war.
Wäre dann, um da nochmal darauf zurückzukommen, eine Idee von sogenannten Agenturen auch eine Alternative? Haben Sie da schon drüber nachgedacht?
Ja, Agenturen, wir haben natürlich drüber nachgedacht. Das von Ihnen konkret genannte Modell kenne ich jetzt zwar nicht. Ich weiß aber, dass verschiedene Häuser, zum Beispiel aber auch Einzelhändler, derartige Dinge machen. Ist bei uns eigentlich nicht ein Thema, auch im Ergebnis dieser Untersuchung nicht zum Thema geworden. Denn wir haben ja ein entsprechend ausgebautes Telefonbanking. Jeder Kunde kann hier anrufen und kann um einen Termin bei sich zu Hause bitten. Und in dem Zusammenhang ist es sicher auch möglich, im Einzelfall auch mal Geld sogar mitzubringen, sprich nach Hause zu bringen zum Kunden. Das kann sicher nicht der Regelfall werden, aber wenn es hier wirklich extreme Probleme geben sollten, dann gibt es ja auch eine Lösung. Wir sind nah am Kunden, wir kennen unsere Kunden und dann finden die Kolleginnen und Kollegen in der Sparkasse auch eine Lösung für derartige Fälle.
Letzte Frage, welche Entwicklung sehen Sie für die Banken wie die Sparkasse für die nächsten Jahre, auch wenn man jetzt zum Beispiel die Niedrigzinspolitik betrachtet?
Ja gut, die zentrale Frage ist zweigeteilt. Das eine ist, Beratung wird nach wie vor wichtig bleiben. Ich glaube sogar, sie wird immer wichtiger werden und sie wird immer spezieller werden. Denn die Themen, die man nicht im Internet lösen kann, bedürfen einer Beratung durch kompetente Kolleginnen und Kollegen. Das ist der eine Trend. Der andere geht sicher eindeutig in Richtung mehr Online oder mehr Telefonie. Das sind auch die Schritte und die Formen, die nach meiner Beobachtung die Sparkassen und auch andere Banken im Moment ausbauen. Wir auch. Wir haben umfangreiche Öffnungszeiten der Telefonbankings von Montag bis Samstag von 8 bis 8. Das könnten Sie mit Filialen nie und nimmer so abdecken. Und der Service wird sehr, sehr gut angenommen. Also mehr Beratung und aber auch ein starker Trend zu Online und zum Telefon.
We'll be right back.
Vor 25 Jahren füllte die Halle Akademie der Künste in Schwäbisch Hall mit ihrem Angebot ein Vakuum. Das interdisziplinäre Forum für zeitgenössische Kunst will Kunst erlebbar machen. Wie es der Vorsitzende des Vereins Michael Klenk ausdrückt. Die Dozenten unterrichten Schulabgänger wie Erwachsene in verschiedenen Gebieten der Kunst, von Aktmalerei bis Zeichnen, von Skulpturarbeiten bis Radierungen. Zur jährlichen Sommerakademie kommen Kunstinteressierte aus ganz Deutschland. Am 15. August lädt die Akademie zu einem Jubiläumsfestakt ein, der auch die Abschlussausstellung der 14. Haller Sommerakademie umfasst. Miro Ruf sprach mit Michael Klenk über 25 Jahre Erlebniskunst, was der Dozent und Vorsitzende der Haller Akademie der Künste für einen passenden Titel hält.
Die Haller Akademie feiert ja am 15. August ihr 25-jähriges Bestehen. Wie ist diese Kunstakademie eigentlich in Schwäbisch Hall entstanden?
Das ist ganz einfach zu erklären. Es sind junge Leute hier gewesen, die mich immer gefragt haben, Herr Klenk, wie komme ich an die Kunstakademie, wie kriege ich das hin, wie kriege ich eine Weiterbildung? Und man hat die immer nach Stuttgart an die Freie Kunstschule geschickt und irgendwann haben wir gedacht, das können wir eigentlich auch selber machen. Und das war eigentlich die Initialzündung, um selber so eine Institution zu errichten für die Weiterbildung und Ausbildung junger Leute und Orientierung der jungen Leute.
Die Akademie hat ja den Untertitel Interdisziplinäres Forum für zeitgenössische Kunst. Also was passiert hier? Was wird angeboten?
Der Titel Interdisziplinäres Forum stammt noch ganz vom Anfang her, wo wir wirklich versucht haben, noch andere künstlerische Bereiche mit einzubeziehen. Es war zum Beispiel die Komponistin Susanne Erding im Gründungsteam dabei, der Balletttänzer Malsam war auch dabei. Und wir wollten eigentlich noch die ganze Musiksparte noch mehr einbinden, aber das ist in Schwäbisch Hall jedenfalls schon einigermaßen verteilt gewesen und wir mussten uns dann doch wirklich auf diese Gebiete dann konzentrieren, auf die wir hier eigentlich setzen. Das war einfach der künstlerisch-bildhauerische, malerische, zeichnerische Bereich. Dann kam noch das Drucken dazu und das sind unsere Kernbereiche. Das wird hier angeboten.
Was will die Akademie oder was wollen Sie als Dozent vermitteln?
Wenn die jungen Leute von den Schulen kommen, erwarten sie zuerst einmal eine Weiterbildung. Sie möchten da sich ein bisschen perfektionieren, damit sie eine gute Mappe hinkriegen. Die bieten wir natürlich an und es findet oft auch eine Umorientierung statt. Also manche, die gedacht haben, oh, ich bin Bildhauer oder ich bin Zeichner, sind es eben nicht. Das haben sie einfach nur so immer geglaubt, weil sie da einfach gut drin waren und dass eigentlich ihre Fähigkeit noch ganz woanders liegen, das wussten sie gar nicht. Und das ist der eine Bereich, Weiterbildung und Orientierung für die jungen Leute. Der andere Bereich ist auch eine Erwachsenenbildung, dass die etwas tiefer eintauchen möchten in den künstlerischen Bereich, dann zu unseren Kursen stoßen und hier auch etwas erfahren, was wir eigentlich nicht nur, weil Sie das gerade so angesprochen haben, im Ausbilden, im handwerklich ausbildnerischen sehen, sondern wir versuchen wirklich umfassend in diesen künstlerischen Bereich einzutauchen. Wir beziehen die Kunsthalle Würth mit ein, wir machen Exkursionen und versuchen auch in unseren Freitagskursen und auch in den Montags-Kunstgeschichtsvorträgen ein ganz, ganz breites Spektrum abzudecken. Was ist eigentlich Kunst? Woher kommt sie? Warum muss sie sein? Warum ist sie? Warum berührt einen das? Das sind so unsere Ideen dazu.
Und da findet man nach 25 Jahren sicherlich immer noch neue Antworten, oder?
Also die Sache ist für mich jedenfalls immer noch außerordentlich spannend. Es kommen ja jetzt wieder junge Leute, die sich angemeldet haben im September. Man sieht dann diese neugierigen Gesichter und wir haben uns einen guten Stamm auch herangeschafft. Also in unseren Vorträgen sind immer meist 20 bis 30, manchmal 40, sogar 50 Leute. Dann müssen wir manche Kurse auch wirklich schließen, weil die ausgebucht sind. Also die Nachfrage ist da und das macht immer noch Spaß.
Wie selbstverständlich ist es denn, dass es so eine Kunstakademie in so einer Kleinstadt wie Schwäbisch Hall gibt? Liegt es an dem Umfeld hier oder an den Dozenten, ja, dass sowas ja auf fruchtbaren Boden fällt?
Bestimmt an beidem. Als wir angefangen haben 1990, da war ja mit Kunst noch nicht so viel in Schwäbisch Hall. Es gab die Galerie am Markt und das vor sich hindümpelte Helles Fränkische Museum. Das hat sich mächtig gemacht, beides. Wir haben jetzt auch einen Kunstverein hier und natürlich die Kunsthalle Wirth, wo sehr vieles verändert hat. Das ist natürlich für uns eine unglaubliche Bereicherung, dass hier zurzeit die Stadt Schwäbisch Hall in wirklich eine Kulturstadt verwandelt hat.
Sie haben es angesprochen, die Akademie hat sich auch räumlich verändert. Es hat ein Umzug stattgefunden. Nahe der Kunsthalle Wirth war das alte Domizil, jetzt hier im Hall 14 unter einem Dach mit den Haller Freilichtspielen. Wie bewertet man jetzt den Umzug nach über einem Jahr?
Wir haben uns sehr gut jetzt eingelebt. Wir sind immer noch am Einleben und das Kreative, das eigentlich Kreative, das passt zu dem, was ich vorhin schon über das Interdisziplinäre gesagt habe, ist ja nicht das, was man hat, wenn man nur eingleisig läuft. Der eigentlich interdisziplinäre Ansatz ist der, wenn Künste zusammenkommen. Wenn die Leute hier proben, sprechen, singen, tanzen und hier dann auf der anderen Seite des Gebäudes dann gemalt, gezeichnet, mit der Motorsäge gearbeitet wird. Das sind dann diese fruchtbaren Momente, wo die Künste zusammenkommen und die ich sehr liebe und die, glaube ich, auch die Leute von beiden Bereichen sehr schätzen.
Haben Sie da konkrete Beispiele? Weil davor wurde ja auch viel gesprochen, ja, mögliche Kooperation mit den Freilichtspielen. Was lief jetzt schon in der letzten Zeit?
Also wir haben da ganz einfach mal angefangen. Wir haben diese Hetzjagd Aufführungen begleitet mit unseren Leuten, also die Proben schon und dann schließlich auch die Aufführungen, ein Stück des Jugendtheaters der Freilichtspiele. Das war schon sehr gut gewesen und unsere Leute haben das begleitet und wir haben da einfach eine Ausstellung vorgesehen gehabt. Und die Ausstellung, die dann tatsächlich da zusammengekommen ist, das war die beste Ausstellung, die wir in diesen 25 Jahren je gemacht haben. Dass die Schauspieler des Stückes hier rumgegangen sind und irgendetwas nur mit Farben gesehen haben, gar nichts Konkretes, also keine Illustration. Und dann dazu gesagt haben, ja, genau so war's. Ja. Und das ist das, und die haben sie mit großen Augen hier durchgegangen. Die konnten es gar nicht glauben. Sie dachten, da kommen so Illustrationen dazu, so Abzeichnungen, ne? Und dass man das umgewandelt hat in freie Formen und Farben, das war für die vollkommen neu. Und das hat die sehr befruchtet, die waren ganz begeistert und wollten das wieder machen, erneut machen. Wir werden jetzt auch am Sonntag die Ausstellung Kinder des Olymp begleiten. Da wird ja 90 Jahre Freilichtspiele gefeiert. Und da werden wir im Globetheater auch Gemälde und Zeichnungen in Kooperation mit den Freilichtspielen zeigen.
Am 3. August startet ja die Sommerakademie. Was versteht man unter diesem Begriff?
Die gibt es jetzt auch schon über 10 Jahre, ich glaube 14 Jahre besteht die Sommerakademie schon. Ist auch ein Renner, wir sind also quasi ausgebucht. Aus allen Teilen Deutschlands und manchmal auch darüber hinaus kommen die Leute und suchen innerhalb von einer oder gar zwei Wochen eine intensive künstlerische Auseinandersetzung. Das geht von morgens um 9 Uhr und geht bis abends. Wir gehen dann abends noch in die Kunsthalle oder besuchen dies oder jenes, fahren auch herum und besuchen Museen, Ausstellungen. Und natürlich hier dieses Ineinanderwirken der verschiedenen Künste. Man meldet sich meistens im Kurs an, den man schon kennt, weil man möchte sich ja nicht blamieren. Zeichnen kann man ja, dann melde ich mich mal im Zeichnen an, aber eigentlich interessiert mich ja die Bildhauerei. Und da sehen die wieder draußen, was entsteht und gewinnen dadurch auch Mut, vielleicht im nächsten Jahr sich dafür zu melden. Und wir schreiben es ja auf unsere Fahnen, dass man auch innerhalb dieser zwei Wochen wechseln kann, sofern das möglich ist. Und das funktioniert auch ganz gut, bisher jedenfalls, dass man überall mal reinschnuppern kann, was einen eigentlich schon immer interessiert hat, wo man auch einfach denkt, habe ich jetzt zwar keine Ahnung von, aber wie funktioniert denn das? Und das ist eigentlich auch wieder so etwas, das interdisziplinär dieser Ansatz ist, den wir sehr forcieren.
Dann am 15. August, wie gesagt, der Stichtag, 25 Jahre Haller Kunstakademie. Was passiert an diesem Tag noch?
Es wird die Ausstellung zuerst einmal gezeigt und eröffnet. der Arbeiten, die hier in 2 Wochen Sommerakademie entstanden sind. Und darüber hinaus gestalten wir einen Festakt. OB wird sprechen und wir werden alle wahrscheinlich etwas dazu beitragen. Es wird auch Musik geben und vielleicht auch was zu essen und zu trinken.
Und warum heißt das Erlebnis Kunst? So stand es zumindest auf dem Flyer, auf der Einladung.
Ja, Kunst muss man erleben. Ne? Man kann die nicht von der Ferne angucken und sagen, ach, ist ja alles schön, sondern man muss eintauchen. Man muss die Dinge anpacken. Erst dadurch wird es überhaupt sichtbar und erkenntlich. 25 Jahre Erlebniskunst ist, glaube ich, ein ganz guter Titel für uns.
Das war Fokus Südwest. Redaktion und Moderation Frauke Keil, Miro Ruff, Ralf Snorawa und Melissa Eckstein. Alle Beiträge auch zum Download auf störfunk.de.